herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst-Podcast der Evangelischen Kaschuna-Gemeinde Monshausen. Sie sind herzlich eingeladen, unsere Gottesdienste sonntags ab 10 Uhr zu besuchen. Natürlich können Sie auch über unsere Webseite unter der Adresse www.kaschuna-gemeinde-monshausen.de Näheres über unsere Gemeinde erfahren. Wir hoffen, dass Sie aus dem folgenden Gottesdienst Anregungen für die vor Ihnen liegende Woche mitnehmen können.
Gottes Segen tut gut. So habe ich die Predigt für heute Morgen überschrieben. Anhand des aaronitischen Segens aus dem 4. Mosebuch, dem 6. Kapitel. Ich lese die Verse 24 bis 27. Oder ab zu Vers 22. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich: So sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal so Gedanken gemacht habt über den Segen. Beim Peter kam es vorhin so ganz schnell und spontan über die Lippen, als die Andrea nach unten ging und er nach vorne, hier vorne stand: Gott segne euch. Der Segen ist ein Bestandteil des Gottesdienstes. Vielleicht segnen wir uns auch ab und zu mal unter der Woche, wünschen uns guten Segen. Ich komme manchmal dann so, wenn ich Leute besuche, ja, ein bisschen komisch vor, wenn ich dann die Leute segne oder ihnen den Segen wünsche. Und frage mich dann selber in diesem Moment, ja, was bedeutet das denn eigentlich? Oder ich war bei Rosa letzte Woche im Krankenhaus in Mainz, habe sie dort besucht, habe ihren Psalm gelesen, habe mit ihr gebetet und wollte dann gehen und sie fragt mich: Du Edgar, würdest du mich noch segnen? Dann habe ich gedacht: Moment mal, ich habe doch gerade gebetet mit dir. Warum willst du jetzt noch einen Segen? Aber für sie war das in diesem Moment wichtig, nochmal wirklich gesegnet zu werden. Was bedeutet dieser Segen, den wir uns auch so im Gottesdienst zusprechen, am Ende des Gottesdienstes? Da müssen wir vielleicht auch erstmal die Klammer schlagen. Normalerweise beginnen wir einen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir rufen uns bewusst in die Gegenwart Gottes. Wir versuchen, den Bogen zu spannen vom Alltag. Wir lassen den Alltag hinter uns und wollen Gott begegnen. Dass er uns stärkt, ermutigt, tröstet, motiviert, anspricht, verändert. Mit irgendwelchen Wünschen kommen wir normalerweise in den Gottesdienst. Wir wollen vom Alltag in die Gegenwart Gottes und dort beschenkt werden. Und dann ist eigentlich alles, was nach diesem Eingangsgebet vielleicht kommt, etwas, mit dem Gott uns segnet. Mit dem Gott uns etwas Gutes tun will für unseren Alltag. Und dann kommt vieles an Programmpunkten innerhalb dieses Gottesdienstes und dann kommt das Ende und dann kommt der Segen. Und der Segen ist dann so die Brücke wieder von dieser Gegenwart Gottes hin in den Alltag. Dass das, was Gott mir jetzt Gutes getan hat innerhalb dieses Gottesdienstes, sei es durch Worte, sei es durch Lieder, sei es durch Gebete, sei es vielleicht auch nur durch Gefühle und Empfindungen, das soll jetzt im Alltag weitergehen. Das soll dort im Alltag seine Auswirkungen haben. Der Gottesdienst ist nicht so losgelöst und abgekapselt von unserem Alltag, sondern er ist das Ende einer Woche, wo wir verarbeiten, zurücklassen, in die Hände Gottes legen, was war und wo wir etwas bekommen, was sein wird, womit wir dann ab dem, sobald wir zur Türe rausgehen, leben wollen. Der Segen ist die Brücke von dem Gottesdienst, von der Gegenwart Gottes in den Alltag. Und wenn wir das genau nehmen, ist dann ja der Alltag wieder nur eine andere Form des Gottesdienstes. Weil wir dort nämlich auch Gott dienen. Der Segen. Nur was heißt es jetzt, wenn Gott hier seinem Volk den Auftrag gibt oder den Priestern den Auftrag gibt, ihr sollt mein Volk segnen. Segnen heißt Gutes sagen über jemanden oder Gutes sagen zu jemanden, jemanden etwas Gutes wünschen. Aber immer im Zusammenhang mit Gott. Jemanden segnen heißt oder ganz bewusst ihn in die Gegenwart Gottes stellen, ihm zu vergewissern und zuzusprechen, zuzusichern. Pass mal auf, du bist nicht alleine unterwegs jetzt in deinem Alltag, sondern Gott ist bei dir. Durch den Segen stelle ich jemanden in die Gegenwart Gottes. Und das Ziel dieses Segens ist Glück gedeihen zu fördern. Glück und Gedeihen zu fördern. Also du sollst dich wohlfühlen, du sollst befreit sein, erlöst sein. Du sollst dich ja wohlfühlen und gleichzeitig jemandem Schutz und Bewahrung zusichern. Das ist Segen. Auf der einen Seite das Positive zu fördern und gleichzeitig Schutz und Bewahrung zusichern. Das ist die eigentliche Bedeutung von Segen. Jemandem etwas Gutes wünschen in der Abhängigkeit von Gott, damit er Positives erlebt und gleichzeitig das Negative bei ihm abgewandt wird oder reduziert wird. Und jetzt gibt Gott seinem Volk diesen Auftrag und diesen Zuspruch des Segens. Und um zu verstehen, was hier dieses Volk auch darunter meint und wie es das erlebt, muss uns bewusst sein, das Volk steht jetzt am Beginn der Wüstenwanderung. Vorher haben sie die Gesetze gekriegt und die Regeln und haben die Stiftshütte gebaut. Und jetzt stehen sie am Beginn ihrer Wüstenwanderung irgendwohin in das verheißene Land. Gott hat uns etwas versprochen und er schickt uns jetzt los auf diese Wüstenwanderung in ein unbekanntes Land. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Alle Vorbereitungen sind abgeschlossen und jetzt sind sie dran, diesen ersten Schritt zu machen. Ein Weg liegt vor ihnen. Ein Weg, den sie nicht kennen. Und wenn wir die Geschichte dann lesen, was mit dem Volk Israel dann los war, dann sehen wir ja die Geschichten, wo sie angefochten waren. Lohnt es sich überhaupt, mit Gott zu leben? Geht's nicht den anderen Völkern ohne Gott besser? War nicht unsere Vergangenheit ohne Gott besser? Lohnt es sich überhaupt, mit Gott unterwegs zu sein? Der Glaube war angefochten, ihr Ziel war angefochten, ihre Begeisterung war angefochten, ihre Motivation war angefochten. Da waren die Geschichten der Bewährung. Sie kommen in Krisen, sie kommen in Kämpfe, sie sehen die Feinde, sie sehen in dem verheißenen Land die Riesen und sagen, da kommen wir nie hin. Und dann kommt die Frage, wie groß ist euer Glaube jetzt an Gott? Sie müssen sich bewähren. Ist das, was wir mit Gott erlebt haben in der Vergangenheit, was Gott uns geschenkt hat, ist das genug? Ist das genug, um den nächsten Schritt zu wagen und zu sagen, und wir gehen trotz diesen Schwierigkeiten weiter, weil Gott auf unserer Seite steht? Sie kriegen ihre Zweifel. Ist das, was wir machen, überhaupt richtig? Haben wir richtig gehört? Haben wir den richtigen Führer? Haben wir uns richtig aufgestellt? Haben wir richtig gebetet? Haben wir richtig vertraut? Und diese Zweifel, die bremsen. Diese Zweifel, die nagen. Man ist da nicht mehr bereit und mutig genug, überhaupt noch weiterzugehen. Sie mussten kämpfen. Kann das sein als Volk Gottes? Müsste da nicht einfach alles, wenn man auf dem richtigen Weg ist, leicht gehen und die Schwierigkeiten aus dem Weg geräumt werden? Müssten nicht alle Türen aufgehen und man kann einfach durchmarschieren, eine getroste, fröhliche Zukunft? Kämpfe. Kann das sein? Und es sind Geschichten, der Hoffnungslosigkeit. Wie geht's weiter? Hat das überhaupt noch eine Zukunft? Haben wir überhaupt noch eine Perspektive? Haben wir überhaupt noch ein Ziel und einen Auftrag? Oder ist eh nicht alles schwarz und sinnlos? Komm, wir geben auf. Wir drehen um, gehen zurück nach Ägypten. Und für dieses Volk, das so unterwegs ist und das so die Geschichte erlebt, für dieses Volk spendet Gott seinen Segen. Er sagt, ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen. Ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen. Segnen geschieht im Auftrag Gottes. Segen geschieht im Auftrag Gottes, und wir können aber Gott nichts vorschreiben. Dieser Segen, den Gott hier so formuliert, den dann die Priester auf das Volk legen sollen, ist ziemlich allgemein gehalten. Weil sich Gott nicht vorschreiben lässt, wie er konkret segnet. Jetzt können wir unsere eigenen Gebete, auch Fürbitten, dann mal hinterfragen, wo wir Gott versuchen vorzuschreiben, was er zu tun hat. Und uns dann vielleicht wundern, warum er es nicht tut. Wir haben das Recht zu segnen und zu bitten, wir haben aber nicht das Recht, Gott etwas vorzuschreiben. Gott tue. Herr, gib uns Geld. Könnte als Bitte verstanden werden, aber von der Formulierung her ist eigentlich ein Auftrag. Herr, gib mir Gesundheit. Kann eine Bitte sein, aber genauso ein Auftrag. Es ist also eine ziemliche Gratwanderung, wie wir dann die Worte gebrauchen. Aber Gott gibt seinem Volk diesen Zuspruch und diesen Auftrag, legt meinen Namen auf die Israeliten. Auf der einen Seite sieht er das Volk als Ganzes. Hier bei Luther heißt es, legt es auf die Israeliten. In anderen Übersetzungen heißt es, auf Israel. Er sieht auf der einen Seite das ganze Volk, und auf der anderen Seite doch immer wieder jeden Einzelnen. Aber, und das ist das Interessante, es werden immer Menschen gesegnet. Kein Auftrag und keine Arbeit. Wir könnten es auch einfach machen, jetzt musst du halt herhalten, Andrea. Ja, wir könnten uns einfach machen und sagen, Herr, segnet die Arbeit von Special Service. Das passt aber nicht zu diesem Segen. Sondern der Segen Gottes ist personifiziert. Er wird an Personen festgemacht. Weil wir werden nachher sehen an diesen drei Inhalten von diesem Segen, es geht immer um konkrete Anliegen. Es geht immer um konkrete Bedürfnisse. Den Namen Gottes auf das Volk legen. Und es heißt, wenn man den Namen auf etwas legt, das ist mein Eigentum. So wie ihr in einem Buch vielleicht euer Namen reinschreibt und dann hofft, wenn ihr es verleiht, dass derjenige, der es dann wieder mal in die Finger kriegt, liest, oh hoppla, das gehört ja gar nicht mir, ich müsste das Buch so langsam mal zurückgeben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, bei mir im Bücherregal gibt es so ein paar Bücher, wo ich jetzt mittlerweile auch schon denke, die habe ich schon 10 Jahre, die vermisst der andere schon gar nicht mehr. Aber so Namen reinschreiben, Namen auf das Volk legen, heißt, dieses Volk gehört mir. Dieses Volk ist mein Eigentum. Und somit erhebt Gott seinen Anspruch auf dieses Volk und gibt ihm gleichzeitig den Zuspruch, weil ihr mein Eigentum seid, deswegen werde ich auf euch Acht geben. Und weil ihr mein Eigentum seid, deswegen erwarte ich auch von euch ein ganz bestimmtes Verhalten, wie ihr euren Alltag und euer Leben miteinander regelt und lebt, aber, und dann kommt der Segen, ich weiß, dass ihr das nicht schafft, Klammer zu, deswegen helfe ich euch dabei. Das ist die Bedeutung dieses Segens. Ihr seid mein Volk, ihr gehört mir. Und weil ihr mir gehört, gebe ich auf euch Acht, und helfe euch beim gemeinsamen Leben auf dem Weg, der vor euch liegt. Aber welchen Namen sollten jetzt die Priester auf das Volk legen? Sie sollten den Namen Gottes drauflegen, Jahwe, dieser Bundesgott. Der Gott, der sich entschieden hat, mit diesem Volk Geschichte zu schreiben. Dieser Gott, der gesagt hat, ich habe euch rausgeholt aus eurer Not, aus eurem Elend, aus eurer Gefangenschaft, aus der Knechtschaft und ich habe mit euch etwas ganz Besonderes vor. Gott wollte mit seinem Volk Geschichte schreiben. Und wenn Gott eine Geschichte schreibt, dann ist das eine Geschichte voller Abenteuer, voller Herausforderungen, voller Höhepunkte und auch manchmal voller Krisen und Tiefen und Täler. Wenn Gott Geschichte schreibt, dann ist das keine lauwarme und langweilige Geschichte. Ich lese, habe ich schon ein paar Mal gesagt, gerne meine Western, so die 64 Seiten, die kann ich in so einer Stunde mal durchlesen, dann ist gut. Meine Frau, die liest eher so gerne die dickeren Schmöker, so 400, 500, 600 Seiten. Und dann fängt die an und nach der 100. Seite sagt sie, weißt du was, das Buch ist langweilig. Der Stil liegt mir nicht, der gefällt mir nicht. Und dann legt sie das Buch weg und langt das nie mehr an. Dann sage ich, hör jetzt nicht fertig lesen. Nee, macht mich nicht an. Vielleicht gehen auch manchen von uns so sein Leben so. Ich finde mein Leben öde und langweilig. Das macht mich nicht an. Aber vielleicht sollte man dann Gott mal so diesen Schreiber sein lassen von seiner eigenen Lebensgeschichte. Und gespannt sein, was dann Gott daraus macht. Welche Herausforderungen kommen, welche Höhen, welche Tiefen, welche Abenteuer dann drinstecken in diesem Leben, das Gott eigentlich für uns vorbereitet hat. Gottes Segen tut gut, weil er auf die Bedürfnisse seines Volkes eingeht. Und zwar, wenn wir dann diesen Segen auseinandernehmen, merken wir, das sind elementare Bedürfnisse, die Gott da anspricht. Und diese Bedürfnisse, behütet zu sein, Gnade zu erleben und Frieden zu haben, das umschreibt eigentlich das menschliche Leben. Da drin steckt das ganze menschliche Leben mit allem, was dazugehört. Behütet, bewahrt, Gnade und Frieden zu haben. Und dann machen wir jetzt einen kleinen Sprung ins Neue Testament. Jesus nimmt genau auch diese Bedürfnisse auf, wenn er dafür sorgt, dass Menschen zu essen kriegen, dass Menschen zur Ruhe kommen, dass Menschen nicht leiden müssen, dass Menschen gesund werden, dass Menschen das Heil bekommen, rauskommen aus ihrer Leistungsgesellschaft, aus ihrem Leistungsdenken, aus ihrer Werkgerechtigkeit und er ihnen sogar dann Frieden schenkt mit Gott. Und aus diesem Frieden mit Gott Frieden zwischen den Menschen möglich sein kann. Elementare Bedürfnisse, die unser menschliches Leben umfassen. Gottes Segen tut gut, weil er behütet. Und was steckt in diesem Behütetsein eigentlich alles drin? Behütet. Hier steht aber nicht vor. Das ist so die Einschränkung. Hier steht nicht, ihr seid behütet vor Leiden. Ihr seid behütet vor Schmerzen. Ihr seid behütet vor Krisen. Ihr seid behütet vor Krankheiten. Das steht leider nicht da. Gott nimmt das nicht weg, sondern das wird immer Begleiterscheinung unseres Lebens bleiben, dass wir durch diese Dinge durch müssen. Und Gott rechnet schon von vornherein mit Schwierigkeiten bei seinem Volk, mit Widerständen, mit Leiden. Aber wenn er dann zuspricht, ich werde euch da drin behüten, dann ist das ein Zuspruch, dass Gott uns Schutz gewährt in dem Bereich unseres persönlichen Lebens, der bedroht ist. In der Bedrohung, im Leiden, in der Not, in der Arbeitslosigkeit, im Mangel. Da, sagt Gott, bin ich bei dir. Da kannst du dich auf mich verlassen und das in Anspruch nehmen, was ich dir geben will, damit dein Leben gelingt.
in der Not und nicht vor der Not. Wir werden nicht vor etwas bewahrt und behütet, sondern in etwas. Und darum ist es wichtig, dass wir eben nicht pauschal beten für die Arbeit zum Beispiel von Special Service oder für Jugendarbeit oder für Gemeinden. Sondern es geht dann darum, sich Gedanken zu machen, ja, vor was müssen die behütet werden, die dort sind? Wenn einer Andrea jetzt sagt hier, das geht mir an die Nieren, hat sie so salopp gesagt, oder ich komme an meine Grenzen, dann heißt das, Herr, behüte sie davor, umzufallen, sich kräftemäßig auszupowern. Gib ihr darin Kraft, wo sie jetzt steckt, wenn sie diese Erfahrungen macht. Dass sie rechtzeitig die Reißleine ziehen kann. Und dann wird das Ganze konkret. Dann wird Gottes Segen konkret. Behütet. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, so im Lexikon und im Duden, ob das damit wirklich so stimmt. Aber für mich steckt in diesem Wort behütet der Hut drin. Und ich gehe ja gern so im Herbst und im Winter mit meinem Hirtenhut spazieren. Der hat eine schöne große Krempe, Krempe heißt, ne? Krempe. So außenrum. Der schützt meinen Kopf. Und trotzdem kann es regnen. Und trotzdem kann es schneien. Aber mein Kopf drunter, der ist behütet. Der bleibt trocken. Und vielleicht steckt das auch drin in diesem Bild des Behütetseins. Die Not und das Elend und die Krisen, die gibt es. Aber darin gibt Gott auf das Acht, was wichtig ist bei mir. Behütet, gnädig. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Mit der Gnade Gottes zu leben und zu wissen, dass Gott mir gnädig ist, das bedeutet Befreiung und Entlastung, weil es mir klar macht, meine Werkgerechtigkeit funktioniert nicht. Meine Werkgerechtigkeit funktioniert nicht. Und auch da ist Gott mit seinem Volk ganz ehrlich unterwegs. Er spricht seinem Volk die Gnade zu, weil er weiß, sie werden es immer wieder versuchen, nur auf ihre eigene Leistung zu schauen. Immer wieder nur auf das, was sie bringen können, was sie leisten können, was sie tun und wollen damit vor mir bestehen. Dass mein Volk aus dem Glauben an mich, aus dem Weg mit mir plötzlich eine Geschäftsbeziehung macht. Wir geben dir und du gibst uns. Wir leisten etwas, und darum gibst du uns deinen Segen. Wir tun Werke und darum geht es uns gut. Aber wenn wir als Volk Gottes mit der Gnade Gottes leben, dann dreht sich das um. Dann wird aus dem Geschenk Gottes, das er uns gibt, wird dann unser Tun eine Antwort darauf. Wir werden zuerst beschenkt. Und dann tun wir etwas. Das Volk Gottes lebt aus Bewusstsein. Wir sind Volk Gottes. Wir sind erwählt. Wir sind heilig. Wir sind was Besonderes. Und weil wir was Besonderes sind, darum leben wir anders. Nicht, wir leben anders, damit wir heilig sind. Gnade. Gott erweist Gnade im Bereich des Glaubens. Damit wir uns nicht so in diesem Hamsterrad der Leistung wiederfinden, wir müssen tun und tun und tun. Und wo sind die Pflichten? Wo ist der Aufgabenkatalog, den wir abarbeiten müssen? Sondern wie können wir als Beschenkte Gottes leben? Und erstmal das annehmen, was er uns gibt. Und damit dann unseren Alltag gestalten. Frieden. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Und ich merke jetzt selber bei mir, wie ich mir da schon eine falsche Formulierung eingeprägt habe. Und ich weiß nicht, ob es den meisten von euch auch so geht, dass wir sagen, der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Das steht aber nicht da. Seinen Frieden? Ja, welchen Frieden soll er denn sonst geben? wenn ich seinen Frieden. Aber seinen Frieden, das wird vergeistlicht, das wird schon fast wieder zu eng gefasst auf das geistliche Leben. Ja klar, wir haben Frieden mit Gott, aber da steht das Wort Shalom. Shalom, Friede. Und Shalom heißt eigentlich, wenn wir es salopp übersetzen, heile Welt. Gott schenke dir eine heile Welt. Dass du da leben kannst, wo du dich sicher fühlst, wo du geborgen bist, wo man gut miteinander umgeht, wo man ehrlich sein kann, wo man schwach sein kann, wo man getragen wird, wo man ernst genommen wird, wo man sein darf, wer man ist und wie man ist, ohne dass die anderen mit dem Finger auf einen zeigen und sagen, könntest du nicht mal, du müsstest doch, wie kannst du nur? Sondern wo man alle vor Gott steht und sagt, Herr, hier sind wir mit leeren Händen. Gott wünscht seinem Volk Frieden, heile Welt. Und damit spricht Gott etwas an, dass er bei uns ist, in allen unseren empfindlichen sozialen Bereichen des Lebens. In allen sozialen Bereichen unseres Lebens, da ist Gott da. Da wünsche ich dir Frieden. Und wie viel Spannung gibt's? Wie viel Krieg gibt's? Man braucht gar nicht jetzt bis nach Osten, sondern wie viel Spannung und Krieg gibt's bei uns? Im Zwischenmenschlichen. Gott setzt Frieden im empfindlichen Bereich des sozialen Lebens. Er wünscht Shalom, heile Welt. Aber ist diese heile Welt möglich? Gibt's das? Gibt's eine heile Welt? Klar, am Ende der Offenbarung. Neuer Himmel, neue Erde. Gott macht alles neu. Das ist die heile Welt. Aber gibt's sie jetzt auch schon? Ist das jetzt schon möglich? Heile Welt? Und ich wage es zu behaupten, ja. Sonst wird es Gott seinem Volk nicht zusprechen, als Segen. Ich gebe dir Frieden. Da, wo Gott zählt, da, wo Gott ernst genommen wird, da, wo Gott der Herr ist, das Zentrum der Beziehungen, da, wo Gott derjenige ist, der das Sagen hat, auf den man hört, da, wo Gott Menschen verändert, da, wo Gott regiert, da, wo man aus Vergebung und Gnade lebt, wo man weiß, man ist gemeinsam unterwegs als Kinder Gottes, da ist Shalom möglich, ansatzweise, nicht in der Perfektion, aber da ist Shalom, Frieden möglich. Und das sprechen wir uns zu, Sonntag für Sonntag. Das nehmen wir an. Damit wollen wir leben. Und ich finde es gut, wenn ich dann hier vorne stehe und euch den Segen zuspreche, dann von manchen zu sehen, wie sie zum Beispiel dastehen, die Hände so. Herr, ich möchte das annehmen. Ich will etwas empfangen. Ich brauche das. Ich brauche deinen Zuspruch, damit mein Leben gelingt. Behüte mich. Sei mir gnädig. Ich weiß, ich werde versagen. Aber durch Jesus Christus am Kreuz hast du mir deine Gnade gezeigt. Du hast für mich alles getan. Ich muss nichts mehr tun. Ich darf leben mit dir. Gib mir Frieden. Denn Frieden mit dir habe ich. Ich habe vor dir keine Angst mehr. Ich bin mit dir unterwegs. Aber lass mich etwas davon leben, von diesem Frieden im Miteinander, wo wir alle miteinander unterwegs sind. Gottes Segen tut gut. Und ich wünsche euch, dass ihr mit diesem Segen Gottes euren Alltag gut leben könnt. Amen.